ARD.
In dieser Episode geht es um Gewalt in Partnerschaften und sexualisierte Gewalt. Wenn Sie sich damit unwohl fühlen, dann hören Sie die Folge am besten mit jemandem zusammen oder hören Sie eine andere Episode. Alle Folgen finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek.
Und dann ging die Schlafzimmertür wieder einen Spalt auf und er kam rein und ich habe völlig unvermittelt diesen Schlag ins Gesicht kassiert. Also die linke Körperhälfte, die linke Gesichtshälfte getroffen. Ich habe während dem Schlag gehört, dass mein Trommelfell reißt. Also ich habe das hat sich angehört für mich, wie wenn dicke Pappe zerreißt. Also ich habe gemerkt, dass da was kaputt ist.
Gewalt in Partnerschaften ist nicht selten. 25% aller Frauen erleben im Laufe ihres Lebens Gewalt in ihrer Partnerschaft. So Zahlen des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, von Gewalt betroffen ist, dann finden Sie dort auch unter der 116-016 Hilfe. Oft ist es nicht einfach, sich aus gewaltvollen Beziehungen zu lösen. Ein Grund, Angst davor, der Täter oder die Täterin könnte nicht verurteilt werden, sich vielleicht sogar rächen. Der Verband Weißer Ring, der sich für Kriminalitätsopfer einsetzt, geht davon aus, dass nur ca. 20% der Betroffenen häuslicher Gewalt Anzeige erstatten. Deshalb gibt es mittlerweile an vielen Orten das Angebot einer anonymen Spurensicherung. Was genau das ist und was es bringt, darüber sprechen wir heute bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Podcast, in dem wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen sprechen, ihre Erlebnisse während der Dreharbeiten und ihre persönlichen Eindrücke. Ich bin Esther Stefan, schön, dass Sie zuhören. Und heute spreche ich mit Amelie Behfeld und Julia Kruschwitz. Hallo.
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 Julia, du beschäftigst dich ja schon ganz schön lange mit Themen, die so in den Bereich Frauenrechte fallen. Du hast zum Beispiel ein Buch über Femizide geschrieben und zu dem Thema auch schon hier im Podcast gesprochen. Die Folge verlinken wir natürlich. Wie seid ihr denn jetzt bei der anonymen Spurensicherung gelandet?
Eigentlich ist das, also es stimmt, was du sagst. Es ist natürlich so, dass es mein Herzensthema ist und ich viel in dem Bereich mache. Aber der Themenvorschlag kam tatsächlich von Amelie.
Du bist ja auf mich zugekommen dann, genau.
Genau, ich bin auf dich zugekommen, weil ich deine Arbeit kannte und weil ich dieses Thema nicht alleine machen wollte, weil ich eine erfahrene Journalistin dafür haben wollte da ich dachte, okay, dieses Thema muss man richtig machen, es ist besonders wichtig, da genau zu sein und gut zu arbeiten. Ich bin auf das Thema gekommen, ich muss ein bisschen einen Bogen machen, und zwar, es gab ein Urteil zu einer Massenvergewaltigung einer 15-Jährigen in Hamburg, das auch großes mediales Aufsehen erregt hat, weil das Urteil so milde ausgefallen ist. Ich glaube, fast alle wurden freigesprochen, bis auf einen. Und ich war sehr schockiert und empört, als ich dieses Urteil gehört habe und habe mich gefragt, warum. Und letztlich ging es da auch viel um, ja, es ist schwer zu beweisen, wer jetzt was gemacht hat und so weiter. Und dann habe ich mich in diesem Kontext weiter mit diesem Punkt Beweise beschäftigt und bin auf das Bundesgesetz gestoßen zur vertraulichen Spurensicherung, was es schon seit 2020 gibt, was aber kaum umgesetzt ist. Also nur in 3 Bundesländern gibt's das. Und dann dachte ich, ja, das kann's ja nicht sein. Vielleicht sollten wir da mal raufschauen und schauen, was es damit auf sich hat.
Anonyme oder vertrauliche Spurensicherung, darüber habt ihr bei Exakt am 5.6. gesprochen. Wie funktioniert diese Spurensicherung genau? Was ist das?
Letzten Endes ist der Knackpunkt bei dieser anonymen Spurensicherung oder vertraulichen Spurensicherung, dass die Betroffenen keine Anzeige stellen müssen. Also theoretisch sollte es so funktionieren, eine Betroffene, ein Betroffener von Gewalt geht in eine Notaufnahme eines Krankenhauses und dort wird eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt. Diese kann dann aufbewahrt werden, anonym. Da sind unterschiedliche Fristen vorgesehen, 1 bis 3 Jahre. Und wenn dann der oder die Betroffene soweit ist und so sagt, ja, ich habe jetzt den Mut, diese Person, die mir das angetan hat, anzuzeigen, dann kann sie die freigeben und die können sowohl in die Anzeige, also in die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen einfließen, als auch dann vor Gericht verwendet werden. Und es ist so, dass es bis vor diesem Gesetz, also in manchen Bundesländern gab es schon Regelungen zur anonymen Spurensicherung vorher, aber eigentlich war es nur möglich, wenn du das angezeigt hast. Also wenn du angezeigt hast, dann wäre die Möglichkeit gewesen, dass du zur Rechtsmedizin kommst und dann bezahlt das der Staat, also entweder Justiz oder Innenministerium. meistens Justiz, also die Staatsanwaltschaft, diese rechtsmedizinische Sicherung von Spuren. Und jetzt ist es so mit dem Bundesgesetz oder seit 4 Jahren schon, dass die Krankenkassen das bezahlen müssen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt und der Streitpunkt. Und es ist so, dass man muss vielleicht noch mal darauf hinweisen, so eine Spurensicherung ist was ganz was anderes, als wenn ich in die Notaufnahme gehe und dann wird die Verletzung maximal fotografiert und dann wird sie vielleicht noch in einem Arztbericht, sagt der Arzt, ja, häusliche Gewalt. Aber es ist keine rechtsmedizinische Untersuchung, was ein, ich sage jetzt mal, Unfallchirurg oder auch ein Allgemeinmediziner aufschreibt, ist vor Gericht meistens nicht haltbar. Das haben wir oder habe ich auch bei ganz vielen Betroffenen gehört, dass das ist nicht rechtsmedizinisch gesichert, das ist nicht ausgemessen, da werden keine DNA-Abstriche gemacht. So eine rechtsmedizinische Untersuchung, eine vertrauliche, in dem Fall Spurensicherung, ist eine sehr aufwendige Untersuchung, die kann bis zu 3 Stunden dauern.
Du hast gerade schon angerissen, was da gemacht wird. Wie läuft das dann ab, wenn man das machen möchte?
Also wir hatten für die Recherche, waren wir im St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig, die eine Spurensicherung nach sexualisierter oder sexueller Gewalt machen. Und dort läuft es so ab, dass man als betroffene Person in die Notaufnahme geht und dort sind alle geschult und wissen, okay, man kann dieser Person anbieten, weitergeleitet werden zu werden in die Gynäkologie, wenn es eine Frau ist, um dort diese Spurensicherung anzubieten. Dort erfolgt dann zuerst ein Gespräch zwischen der Gynäkologin und der betroffenen Person. Das Gespräch ist insofern besonders wichtig, weil einerseits ist der Tathergang detailliert geschildert wird. Es wird aufgeschrieben, also protokolliert und gilt dann, kann so gelten wie eine Aussage bei der Polizei. Und zum anderen ist es für die Ärztin wichtig, weil sie daraus dann schon mögliche Verletzungsmuster ableiten kann. Also sie kann dann explizit schauen, okay, wo könnte die Person geschädigt worden sein und dann auch da die DNA-Absprüche machen. Dann hat uns die Ärztin Frau Mehner aus dem St. Elisabeth geschildert, dass sie sich so Körperstelle für Körperstelle vortastet, also sehr behutsam und langsam. Die betroffene Person hat auch die Möglichkeit, zu jeder Zeit zu sagen, okay, stopp, ich kann nicht mehr oder ich brauche eine Pause. Und letztlich wird dann zum Schluss diese gynäkologische Untersuchung durchgeführt mit allen möglichen Abstrichen, die zum einen natürlich eben für diese Spurensicherung wichtig ist. Die DNA-Abstriche werden auch in speziellen Tütchen verwahrt und so weiter. Es werden Fotos von Verletzungen gemacht. Es wird eingezeichnet in Dokumentationsbögen, wo und wie die Verletzungen aussehen. Aber zum anderen ist es natürlich auch wichtig, diese Abstriche zu machen, um zu schauen, okay, gibt es Krankheiten, die übertragen wurden durch den ungewollten Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Und dann, dass die Person auch versorgt wird, einfach dann nach der Spurensicherung. Also es ist wichtig zu sagen, dass zuerst diese Untersuchung erfolgt, die keine medizinische Versorgung ist, weil man ja die Spuren sichern will und nicht verwischen will. Und wenn das geschafft ist, danach kann diese Versorgung passieren. Es sei denn natürlich, bei lebensgefährlichen Verletzungen muss man es abwägen und sicherlich wird dann erst die Versorgung vorgezogen. Aber das hängt dann von Fall zu Fall ab.
Es ist eine Spurensicherung am Körper, was Amelie beschrieben hat. Also wirklich mit so Tupfern, die Stellen abgestrichen werden und in versiegelten Tütchen verwahrt. Und das Zweite ist, sie hat auch ein großes Papier zum Beispiel ausgebreitet. Da hat sich die betroffene Person draufgestellt. Es wurden Haare gekämmt, dass falls Haare vom Körper runterfallen, dass die dann auf diesem Papier gesichert werden. Sie hat gesagt, ganz wichtig auch für die betroffenen Personen, die Kleidung entweder anlassen oder die sie beim Tathergang anhatte oder mitbringen, weil auch die Kleidung wird in Tütchen verpackt, versiegelt, damit das wird dann alles in die Kiste gepackt, sodass das dann rausgenommen werden kann und gesagt werden kann, hier, ich habe diese Beweise, das liegt alles vor, weil die meisten betroffenen Personen erstatten nicht sofort Anzeige, wie du ja schon gesagt hast. Und wenn sie dann soweit sind, ist das alles weg. Dann kann man nichts mehr nachweisen und ein Foto, das man selbst gemacht hat von einem blauen Fleck zum Beispiel, ist auch vor Gericht völlig wertlos, weil es kann der Person zum Beispiel nicht zugeordnet werden. Es gibt niemanden, der bezeugen kann, meistens, der das Foto gemacht hat. Und es ist auch nicht vermessen und so weiter und so fort. Das ist bei einer rechtsmedizinischen Sicherung ganz anders.
Warum ist das so wichtig, dass das anonym passiert? Also man könnte ja theoretisch auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Angst hat, Anzeige zu erstatten, sichert die Spuren, Anzeige will ich jetzt noch nicht erstatten.
Das funktioniert einfach strukturell nicht. Also man muss, wenn man zur Polizei geht und eine Spurensicherung will, auch eine Anzeige machen. Ohne die bezahlt das dir keiner. So, und diese vertrauliche Spurensicherung füllt eben diese Lücke. Und es ist wichtig, dass es die gibt, weil eine Anzeige setzt ja eine ganze Kette von Kommunikation in Gang. Und der Täter wird darüber informiert, dass er angezeigt wurde. Und oft, besonders in Fällen häuslicher Gewalt, leben diese beiden Personen noch zusammen, also Täter und Betroffene. Und wenn dann eine Anzeige nach Hause flattert, und die Frau muss noch bei dem Mann leben, ist es lebensgefährlich für sie. Also allein das ist schon ein wichtiger Grund. Dann aber auch so vermeintlich sichere Kommunikationswege, wie zum Beispiel die Krankenkasse wird informiert. Sollte es über die Krankenkasse nur laufen und das eine Abrechnung sein, die dann irgendwie irgendwo auftaucht in dem System und der Mann kann das dann irgendwie abrufen oder davon erfahren. Das gleiche Spiel. Also dann würde er sich auch im schlimmsten Fall rächen. Und über diese vertrauliche Spurensicherung ist es so, dass es wird, wenn diese Verträge laut Bundesgesetz, also so wie es das Bundesgesetz vorgesehen hat, abgeschlossen sind, wird es ja über die Krankenkasse abgerechnet. Aber es wird als Fallpauschale abgerechnet. Das heißt, es taucht nicht als zum Beispiel eine gynäkologische Untersuchung auf und auch wird auch nicht in Verbindung mit dem Namen der Person gemacht, sondern das Krankenhaus meldet, wir hatten einen Fall einer vertraulichen Spurensicherung, aber es gibt nur eine Nummer, es gibt keinen Namen und das wird dann als Fallpauschale abgerechnet, sodass es gar keine, man kann es nicht rückkoppeln zu der Person, die es erhalten hat, genau.
Okay. Wisst ihr, wie viele Leute das, wenn ihr im St. Elisabeth in Leipzig wart, wie viele Leute das in Anspruch nehmen?
Also bis jetzt ist es leider noch nicht sehr viel. Also es sind so 8 Personen im Jahr, ne, die das vertraulich machen. Also es gibt natürlich auch die Fälle mit Anzeige. Das sind dann ein paar mehr. Ich denke, das hat sehr viel mit der Bekanntheit zu tun. Also auch du hast es ja vor allem recherchiert, Amelie, es war nicht so einfach, das rauszufinden, wo das alles gemacht werden kann. Selbst Anwältinnen, mit denen wir gesprochen haben, wussten davon nichts. Selbst manche Beratungsstellen, also nicht in Leipzig, aber anderswo, wussten das nicht. Wir haben Kontakt mit der Polizei gehabt. Also es gab Frauen, die wurden von der Polizei beraten. Selbst denen wurde nicht gesagt, die Polizei in dem Fall, den wir hatten, den du auch recherchiert hattest, Amelie, anderer Fall, der jetzt nicht im Film vorkommt, da wurde sie beraten von der Polizei. Es gibt in manchen Polizeidienststellen wirklich Personen, die den Frauen helfen, aus so einer Beziehung rauszukommen. Aber selbst da, und da wurde auch abgeraten von der Anzeige, weil das eben sehr eskalierend wirken kann, selbst von der Polizei abgeraten. Aber es wurde nicht auf die Möglichkeit einer vertraulichen Spurensicherung hingewiesen. Und das Absurde war, dass in dem Fall in dem Bundesland es sogar existiert. Also sie hätte das machen können. Und das wissen ganz, ganz viele Leute nicht. Und selbst, also ich habe ja lange in dem Bereich recherchiert. Ich habe das auch erst erfahren. Also ich habe das parallel zu dem erfahren, was Amelie recherchiert hat. Und mir war aber nicht klar, dass da so ein krasses strukturelles Problem dahinter steckt. Und um nochmal zurück auf St. Elisabeth zu kommen, da hat uns die Ärztin erzählt, dass es hauptsächlich Frauen sind, die nach Partys, wenn sie auf Festivals waren, in Clubs waren, sexuelle Übergriffe erlebt haben, häufig auch unter der Gabe von K.O.-Tropfen oder anderer Substanzen. Das ist auch, muss man nochmal darauf hinweisen, das ist natürlich ein Angebot, das für alle gilt, nicht nur für Partnerschaftsgewalt, sondern eben sexuelle Übergriffe jeglicher Art. Und auch Männer können sich da hinwenden, die haben auch speziell geschulte Urologen.
Ich würde gerne noch was hinzufügen zu den Zahlen. Also es ist ja so, dass das St. Elisabeth zurzeit die Spurensicherung nur für Fälle nach sexualisierter Gewalt anbieten kann, weil eben die Kosten nicht übernommen werden. Also diese Kits, diese Untersuchungssets, die werden gestellt, die werden auch vom Land Sachsen übernommen. Aber die Untersuchungen, die Arbeitszeit der Ärztinnen selbst, die muss das Krankenhaus tragen, weil es gerade noch keine Regelung gibt. So. Und das heißt also, diese ganzen Fälle von häuslicher Gewalt, die werden tatsächlich noch ausführlicher dokumentiert als in vielen anderen Krankenhäusern. Da wird immerhin ein Foto gemacht. Aber trotzdem gehen die so ein bisschen verloren dann. Oder das St. Elisabeth ist eben noch keine Anlaufstelle dafür. Und wäre es das aber schon, wären die Zahlen auf jeden Fall viel höher. Weil die Zahlen häuslicher Gewalt natürlich viel höher sind. Es ist jetzt so, ich habe jetzt zum Beispiel im Vergleich mal Zahlen aus Niedersachsen, die ich nennen kann. Niedersachsen ist so ein bisschen Vorreiter oder eines der Bundesländer, die so Vorzeigebundesländer sind mit dem Netzwerk Pro Beweis. Und die haben seit 2012 über 1.800 vertrauliche Spurensicherungen durchgeführt. Also 1.800, Das ist schon eine ordentliche Nummer. Ich habe dann auch gefragt, wie viele davon denn schon vor Gericht gebracht wurden. Da ist das Problem, dass das schwer analysiert werden kann oder ausgewertet kann, eben durch diese Vertraulichkeit, durch diese Anonymisierung. Wir haben aber vom St. Elisabeth erfahren, dass schon mindestens ein Fall abgerufen wurde, eventuell sogar zwei, die dann in Verfahren eingebracht werden. Also es hat einen ganz praktischen Nutzen.
Und ich wollte noch kurz hinzufügen, die Versorgungslage, kommen wir vielleicht nochmal drauf, in Mitteldeutschland ist ziemlich schlecht. Und das St. Elisabeth Krankenhaus macht das mit dem Bellis e.V. zusammen. Das ist ein Verein, der sich um Gewaltbetroffene kümmert. Die haben auch diese Sets mitentwickelt, stellen die zur Verfügung. Die sichern auch diese Beweise bei sich. Und es ist so, dass diese Kooperation mit diesem Verein ganz, ganz wichtig ist. Und auch eine Ärztin wie Frau Henne sich da extrem engagiert hat, um das zu installieren in dem Krankenhaus. Und wenn es, und das ganze Team steht dahinter, die wechseln sich ab im Schichtdienst, damit immer eine Person, die da geschult ist, immer dabei ist. Und das habe ich ganz häufig in dem Bereich häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt erlebt. Wenn es einzelne Personen gibt, die sich da sehr stark engagieren, dann funktionieren Dinge oder können funktionieren. Das hängt immer sehr stark damit zusammen, wer macht welche Schritte und wie stark stehen die Personen dahinter.
Ich habe aber jetzt schon den Eindruck, dass gerade so die Finanzierung tatsächlich ein grundlegendes Problem auch ist für das flächendeckende Angebot. In Thüringen ist jetzt seit kurzem geklärt, dass das Land die Kosten tragen soll. Wir können da noch mal einen Ton reinhören von Gabi Ola, die ist Gleichstellungsbeauftragte in Thüringen.
Also wir verhandeln jetzt schon seit Spätsommer, Herbst 2020 mit den Krankenkassen und der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Jena. Und das Schwierige an den Verhandlungen war, dass das Bundesgesetz so, ich würde mal sagen, schlecht ausgestaltet ist. Wer muss was genau bezahlen? Es ist nicht geregelt, dass die nicht gesetzlich Versicherten davon auch betroffen sind. Es ist nicht geregelt, wer Schulungen bezahlt und so weiter und so fort. Das hat die Verhandlungen ziemlich langwierig gemacht.
Woran hakt das denn? Warum zahlen das die Krankenkassen nicht?
Also die Krankenkassen, jedenfalls die Krankenkassenvertretungen in Thüringen, haben uns gesagt, dass sie das nicht als Gesundheitsleistung ansehen. Also dass sie erstmal grundsätzlich diese Kostenträgerfrage in Frage stellen. Jetzt können sie sich da nicht so wirklich gegen wehren, weil es eben Bundesgesetz ist. Aber das Bundesgesetz ist extrem verknappt formuliert oder auch teilweise schwammig. Das haben wir auch gerade von Gabi Ola schon gehört, dass viele Sachen einfach nicht geklärt sind. Und natürlich, wenn die Krankenkassen dann sich sowieso nicht irgendwie verantwortlich fühlen für diese Kostenübernahme, würden sie dann natürlich auf die Punkte, wollen sie auch nicht freiwillig eingehen, die dann auch zu übernehmen, wo sie sowieso sagen, das ist keine Gesundheitsleistung. Also sowas wie, was haben wir gerade gehört, Fortbildung oder Bereitschaftszeiten und so weiter. Und diese Punkte müssen also alle einzeln verhandelt werden. Also nicht nur der Vertrag an sich, sondern dann muss man auch noch darüber diskutieren, weil es das Bundesgesetz nicht sagt, was braucht man denn eigentlich alles dafür, um das gut umsetzen zu können. Also muss das erst rausgefunden werden und dann eben darüber gestritten werden, okay, wer bezahlt das jetzt? In Thüringen ist es so, dass da das Land die strittigen Posten übernimmt, weil es ohne es einfach nicht geht. Also ohne Fortbildung kann man diese Spurensicherung nicht flächendeckend implementieren. Und wenn es nicht flächendeckend ist, sondern nur vielleicht in der Uniklinik jeder, da fängt es gerade an, dann ist es einfach nicht ausreichend, weil jemand, der am Rand von Thüringen wohnt und dann nach Jena fahren muss, nach so einer Tat, das ist einfach realitätsfern.
Ja, und es ist auch so, also man kann ja tatsächlich darüber diskutieren, ob die Spurensicherung eine Gesundheitsleistung ist oder nicht. Also auch Frau Gabi Urlau hat gesagt, die Gleichstellungsbeauftragte, eigentlich ist es eine staatliche Leistung. Es geht um eine Spurensicherung. Natürlich kann man argumentieren, dass es auch der Gesundheit der Frau dienlich ist, wenn solche Spuren gesichert werden, weil es auch dazu dient, dass solche Taten vielleicht weniger wiederholt werden. Aber es ist tatsächlich ein strittiger Punkt. Wie das genau zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Man wollte dieses Gesetz schnell verabschieden. Und dann guckt mal bitte, liebe Krankenkassen und liebe Länder, wie ihr damit zurechtkommt. Und es gibt auch keine Sanktionierung so richtig. Also die Länder sollen dann Schiedsstellen benennen, wenn in einem halben Jahr nichts passiert. Aber was genau diese Schiedsstelle dann tut und so weiter, das ist alles überhaupt nicht geregelt. Und Frau Ohler, die Gleichstellungsbeauftragte, war so ein bisschen unglücklich darüber, weil es in Thüringen vorher eine Regelung gab. Man hatte sich darauf geeinigt, dass eine anonyme Spurensicherung auch ohne Anzeige möglich ist und das Justizministerium die Leistung bezahlt. Mit dem Bundesgesetz waren diese ganzen Verhandlungen, die es da vorher gab, hinfällig.
Und das war so ein bisschen unglücklich. Und es ist ein strittiger Punkt, aber es gibt nun mal dieses Gesetz und dieses Gesetz muss umgesetzt werden. Und wie Amelie gesagt hat, es gibt ja 3 Bundesländer, in denen das funktioniert. Vielleicht kannst du ja mal sagen, welche das sind.
Das sind Bremen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Niedersachsen war das erste Bundesland, das das mit Vertrag dann umgesetzt hat. Aber man muss auch ganz dazu sagen, dass es noch weitere Bundesländer gibt, wo es zumindest ein Angebot gibt. Ich kann mal kurz die Zahlen dazu raussuchen. Also wir haben 3 Bundesländer mit Verträgen, habe ich gerade genannt, Bremen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Dann haben wir immerhin 6 Bundesländer ohne Vertrag, wo es ein Angebot gibt, der Spurensicherung sowohl nach Fällen sexueller und häuslicher Gewalt. Also dieses Angebot wird dann von den Ländern bezahlt jeweils. Aber wir haben dann dennoch 7 verbleibende Bundesländer, wo einfach das Angebot völlig unzureichend ist. Unzureichend, weil erstens nicht flächendeckend oder zweitens eben nur, dass in Anspruch genommen werden kann nach sexueller Gewalt. Unzureichend oder halt überhaupt nicht zuverlässig ist. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern ist da so ein Kandidat. Da gibt es so vereinzelte Angebote, aber dann funktioniert es irgendwie dann doch nicht. Werden die Leute nach Hause geschickt zum Beispiel. Und eben ein Bundesland, wo es gar kein Angebot gab bis dieses Jahr, das war eben Thüringen, wie Julia gerade schon gesagt hat. Genau, aber ja, es gibt diese Vorzeigeprojekte oder Vorzeigebundesländer, aber es kann ja nicht sein, dass so eine wichtige Maßnahme davon abhängt, wo man wohnt.
Zumal ja die Krankenkassen nicht so sehr davon begeistert sind, dass die jetzt diese Posten übernehmen müssen.
Dabei kann das ja am Ende auch total wichtig sein im Verfahren. Ihr habt mit Britta Lehnert gesprochen, sie ist Anwältin. Sie hat euch aus ihrer täglichen Arbeit erzählt.
In Deutschland gilt der Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn nicht mehr Beweise zur Verfügung stehen als die Aussage der Betroffenen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Verurteilung erfolgt, sehr gering. Und dann ist häufig am Ende da die Einstellung. Wenn ein Teil schon mal nachweisbar ist, dann sind wir in der Verurteilung natürlich schon viel näher, als wenn wir nur eine Aussage hätten.
Am Ende kann so eine Spurensicherung also auch tatsächlich darüber entscheiden, ob jemand schuldig gesprochen wird, ne?
Die Sache, das hat sie ja auch ausführlich erklärt, in solchen Fällen, vor allem bei Partnerschaftsgewalt, aber auch bei anderen Fällen von sexualisierter Gewalt oder auch körperlicher, ohne sexuellen Hintergrund, ist ja ganz häufig, dass es keine Zeugen gibt. Also es ist meistens in ihrem Zuhause, abends, nachts und so weiter. Verletzungen sind häufig auch so, dass sie dann schnell wieder weg sind. Also gerade so blaue Flecken und sowas.
Und gerade im Intimbereich tatsächlich heilt es sehr schnell durch die Schleimhaut und so weiter. Dauert es nicht lange, bis es wieder weg ist. Ja.
Genau, das ist das eine. Und das zweite ist auch, es gibt keine Zeugen. Also ganz häufig. Und dann ist es so, dass dann steht Aussage gegen Aussage. Also die Frau, meistens ist es die Frau oder die Betroffene, der Betroffene sagt, dass es mir passiert, das habe ich erlebt. Und in den allermeisten Fällen erlebe ich auch, streiten die mutmaßlichen Täter das alles ab und sagen, nö, es ist nichts passiert. Ganz häufig sind dann so Sachen wie, naja, also wenn sie es schon zugeben, dass sie verletzt war, dann ist sie irgendwie selbst hingefallen, hat sich die Verletzung selbst zugefügt oder es ist gar nichts passiert. Das sind so die häufigsten Aussagen von mutmaßlichen Tätern. Und das erklärt uns die Anwältin ja auch. In Deutschland gilt der Grundsatz in dubio pro reo. Also wenn ich nicht eindeutig beweisen kann im Strafrecht, dass der oder die das getan hat, dann muss ich den freisprechen. Und das führt dann dazu, dass schon im Vorfeld, also die Staatsanwaltschaften gucken sich ja, also der übliche Ablauf ist, ich gehe zur Polizei, mache eine Anzeige. Bei Körperverletzungsdelikten muss ich noch einen Strafantrag stellen. Das ist aber meistens schon dabei bei der Anzeige, muss ich dann Kreuzel setzen und sagen, so Strafantrag. Dann geht das zur Staatsanwaltschaft. Und dann entscheidet die Staatsanwaltschaft, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das zu einer Verurteilung führt. Die gucken sich dann auch an, was haben wir an Beweisen, was ist da, Aussage gegen Aussage. Und man sagt so Pi mal Daumen, wenn die Verurteilungswahrscheinlichkeit geringer ist als 50%, dann stellt die Staatsanwaltschaft das ein. Das ist auch so, um quasi Arbeitsbelastung zu vermeiden von den Gerichten und so weiter. Und dann heißt es halt meistens nach § 170 StPO Absatz 2, weil kein hinreichender Tatverdacht besteht, also im Umgangssprachlich aus Mangel an Beweisen, Und das führt dazu, es gibt auch dazu nicht wirklich Zahlen, aber ich habe so einzelne Studien gefunden, qualitative Studien sind das, wo rausgefunden ist, dass 80-90% aller Strafverfahren in dem Bereich häusliche Gewalt eingestellt werden. Man muss dazu sagen, dass so aus der Rechtswissenschaft Kriminologie generell 75% aller Strafverfahren eingestellt werden, auch in anderen Bereichen. Aber das ist dann nochmal exorbitant hoch. Und das liegt hauptsächlich an einer mangelnden Beweislage. Also der Richter oder die Richterin muss ja entscheiden, hat er oder sie das getan, der oder die Beschuldigte, und hat dafür eine Aussage und eine Gegenaussage. Und wenn es aber schon mal einen Beweis gibt, dass diese Verletzung zumindestens vorhanden war, dann ist schon mal ein Teil, wie auch die Anwältin Britta Lehnert erklärt hat, dieser eine Teil ist bewiesen. Wie jetzt dieser blaue Fleck dahin kam oder wie die DNA dahin kam, ob das jetzt einvernehmlich war oder nicht, oder gerade bei Partnerschaften ist es ja immer schwierig, DNA ist sowieso im ganzen Körper, aber man hat zumindest schon mal einen Beweis, dass eine Verletzung vorgelegen hat.
Vor allen Dingen ist es ja so, dass häusliche Gewalt auch über einen längeren Zeitraum passiert. Und wenn man dann jede einzelne Gewalttat dokumentieren kann, dann sagt ja allein die Masse der Zahlen schon auch etwas aus. Also dass es keine einzelne Tat war, dass es kein Ausrutscher war. Und wenn der Mann oder der Täter dann zu allen drei Malen sagt, er war es nicht gewesen, sie ist jedes Mal die Treppe runtergefallen, ja, das sagt ja auch entsprechend was über seine Glaubwürdigkeit aus, beziehungsweise man kann dann eher an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln. Also insofern ist es auch einfach ein gutes Werkzeug für eine langfristige Untersuchung.
Das eine ist ja sozusagen das Juristische. Ja, aber das andere ist, haben mir so viele Betroffene erzählt, ich habe auch was für mich in der Hand, dass diese Tat tatsächlich stattgefunden hat. Viele führen ja so eine Art Gewalttagebuch oder dokumentieren das mit Fotos, weil man das, also die Frauen vergessen das tatsächlich, wenn das häufiger passiert. Und das zweite ist, dass ganz häufig ist es auch bekannt aus der Forschung, Täter häuslicher Gewalt sind manipulativ. Die sind sehr gut da drin zu sagen, ach Quatsch, das ist ja überhaupt nicht passiert. Das war gar nicht so. Du dramatisierst das, meine Güte, das war mal geschubst. Jetzt stell dich nicht so an und das war gar nicht so schlimm. Und was? Vergewaltigung? Nee, das hast du dir eingebildet. Da hast du geschlafen, das hast du geträumt. Und die machen das so subtil und so gut, dass die Frauen tatsächlich irgendwann anfangen, an sich und ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Das haben ganz viele Frauen mir erzählt. Und das ist so, wenn die dann was in der Hand haben, diesen Beweis, dann sagen die, nee, das ist tatsächlich passiert und das hat eine staatliche Stelle dokumentiert, das ist rechtsmedizinisch festgelegt. Das ist das eine, für sich selbst die Beweise zu haben, und dann trauen die sich auch eher, zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu stellen, weil sie denken, ich habe dann bessere Chancen, weil sie wissen jetzt schon, das hat sich ja rumgesprochen, ich zeige den an und es passiert sowieso nichts. Das ändert natürlich auch was in dem Anzeigeverhalten. Also es ist nicht nur die Angst und die Scham und so weiter, sondern auch das ganz konkrete Wissen der Frauen. 80-90% der Verfahren werden sowieso eingestellt. Wieso soll ich den dann anzeigen? Ja. Das sagen die auch immer wieder in den Beratungsstellen. Das ist so ein Riesenakt mit Verwaltung und Vernehmung. Und dann haben wir wieder einen Riesenverwaltungsaufwand und dann kommt eh nichts bei raus.
Tatsächlich, die Protagonistin, die ich ursprünglich recherchiert hatte, die dann abgesprungen ist aus einfach Angst vor dem Täter. Sie hatte den Fall, dass sie den Täter aufgrund verschiedenen Taten, also auch wiederholter Vergewaltigungen, angezeigt hat. Und dann wurde sie vernommen und dann hieß es am Ende, nein, wir stellen das alles ein, weil es sind so viele Taten passiert. Die Frau bringt das bestimmt alles durcheinander. Und weil sie dann die Lichtstimmung an Tag XY nicht konkret wiedergeben konnte, wurde ihr dann nicht geglaubt. Dann wurde ihr gesagt, sehen Sie, Sie können sich nicht daran erinnern, wie die Lichtstimmung war, als der Mann sie vergewaltigt hat. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass es keine fundierte Aussage ist. So. Aber hätte sie eine Spurensicherung gehabt, hätte sie sagen können, sehen Sie, ich habe hier einen Nachweis, an dem Tag hatte ich die und die Verletzung, deswegen war ich im Krankenhaus. Unsere Protagonistin Sandra, die Julia dann gefunden hat, hat auch gesagt, dass sie glaubt, hätte sie davon gewusst und hätte sie diese Spurensicherung gemacht, hätte sie sich früher aus der Beziehung lösen können. Also ganz klar, es ist einfach ein Werkzeug für betroffene Personen.
Ja, wir können über eure Protagonistin gleich nochmal sprechen, aber ich wollte nochmal fragen, diese Orte, wo die Spurensicherung durchgeführt werden kann, können die dann auch als Beratungsorte, werden die auch gleichzeitig als Beratungsorte genutzt oder ist das wirklich nur zur Dokumentation?
Also das sind ja verschiedene Stellen. Also in den allermeisten Fällen ist es ein Krankenhaus und sind es MedizinerInnen, die das machen. Rechtsmedizinerinnen, Gynäkologinnen, je nachdem, das ist ja auch in der Ausgestaltung frei, das ist ja wiederum der Vorteil des Bundesgesetzes, kann ausgehandelt werden, wie man möchte. In Thüringen macht es jetzt ausschließlich, soll es ausschließlich RechtsmedizinerInnen sein. Und das sind Mediziner. Die sind jetzt nicht in der Lage, eine ausführliche Beratung zu, wie trenne ich mich, wie ist das mit dem Sorgerecht, wie ist das mit dem Geld, wo kann ich hin, soll ich ins Frauenhaus, ja, nein. Das können die gar nicht leisten. Aber sie werden immer, das hat uns auch die Frau Mehner im St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig gesagt, sie werden immer verwiesen an Beratungsstellen. Sie sagen, hier, da und da kannst du dich hinwenden, die geben dir Beratung. Und auch wenn es wirklich schlimm ist, können die auch die Polizei anrufen und sagen, hier Frauenhaus oder was auch immer. Aber natürlich immer nur in Zustimmung mit der Frau. Das ist alles in der Entscheidungssache der Frau. Ich würde generell, du hattest das Hilfetelefon schon genannt, das würde ich immer empfehlen anzurufen, auch für Angehörige, Freunde, die nicht genau wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Oder eben direkt sich, es gibt eigentlich in fast jeder Stadt eine Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen und Männer, und sich dahin wenden, weil, wie gesagt, das ist eine Spurensicherung, die können das gar nicht leisten. Die anderen sind ausgebildete und spezialisierte Fachkräfte in einem anderen Bereich, weil es ist so komplex, das kann dort nicht geleistet werden.
Wir haben gerade schon mal eure Protagonistin angesprochen. War die Person schnell bereit, mit euch zu sprechen?
Ja, es war ja so, dass Amelie kam mit dem Thema und wir haben das vorgeschlagen gemeinsam und das wurde dann auch gesagt, dass wir das machen können hier in der Redaktion. Und dann ist natürlich ohne Fall wird das kein Beitrag, das ist völlig klar. Und Amelie hatte selber schon Personen recherchiert oder eine ganz konkrete, die dann abgesprungen ist, hast du ja erzählt. Ja. Und ich habe die Sandra gefunden schon vor längerer Zeit, weil ich ja im November 23 einen Film gemacht hatte zu Gewalt gegen Frauen, wie der Staat versagt, also wo der Gewaltschutz nicht funktioniert. Und da hatte ich Protagonistinnen gesucht über einen Aufruf bei Social Media oder auch ist es inzwischen so, dass Frauen sich selbst an mich wenden, weil sie wissen, dass ich in dem Bereich recherchiere. Und da war es so, da hatte ich auch was gemacht zu eingestellten Strafverfahren und sie hatte sich an mich gewandt, aber ihre Strafverfahren waren noch nicht eingestellt. Sie hat gesagt, sie und ihr Anwalt gehen komplett davon aus, dass das alles eingestellt wird, weil die Sachlage so ist, wie sie ist. Aber ich hatte das halt noch nicht schwarz auf weiß. Also ich habe gesagt, solange die Staatsanwaltschaft noch ermittelt oder irgendwas da noch läuft, kann ich das ja nicht erzählen. Also kann ich ja jetzt nicht sagen, die Strafverfahren sind eingestellt. Und dann hat sie tatsächlich sich genau in diesem Zeitpunkt, wo wir recherchiert haben und gesucht haben, hat sie sich nochmal gemeldet und hat gesagt, so, ich habe jetzt den Bescheid, es ist alles komplett eingestellt, wie sieht's aus, können wir da jetzt nochmal was drüber machen? Und dann war das natürlich genau der richtige Zeitpunkt und wir haben sehr lange telefoniert und dann kam es dann auch irgendwann zu dem Dreh.
Und sie war ja auch so weit, dass sie hat ja lange nicht drüber geredet. Sie war dann so weit, jetzt will sie alles erzählen und öffentlich und mit ihrem Namen und mit ihrem Gesicht, weil sie sich nicht mehr verstecken will, weil sie jetzt ja wieder das in ihre eigene Hand nehmen will und das quasi die Geschichte umdrehen will und sagen will, ja, ich habe wieder, Mitspracherecht ist zu wenig, aber ich habe der Gewalt über mein eigenes Leben.
Ja. Könnt ihr noch mal erzählen, was sie erlebt hat?
Also wir haben ja sehr, sehr lange telefoniert und das ist eine, also sie sagt, es wäre eine sehr lange Gewaltbeziehung gewesen. Ich sage jetzt mal so, wenn man mit dem Blick der Forschung drauf guckt, klassische Gewaltbeziehung, es fing erst an mit Schubsen, sehr viel verbale, psychische Gewalt, Demütigungen, immer wieder Herabwürdigen. Und das hätte sich, so erzählt sie das, das hätte sich dann gesteigert. Es hätte sich gesteigert im Sinne von, dass sie tatsächlich dann sehr häufig richtig verprügelt worden sei und das wirklich immer häufiger wurde, bis hin dann zu diesem einen Vorfall, den sie ja auch im Film schildert, wo sie sich eines Abends wieder gestritten haben. Ich würde sagen, wegen Kleinigkeiten, aber das sind ja meistens so die Auslöser, die völlig nichtig sind. Wo er, so erzählt sie, komplett ausgerastet sei und gewalttätig geworden sei. Also zuerst hat er irgendwie, soll er die ganzen Klamotten aus dem Schrank gerissen haben und sie haben sich sehr stark angeschrien, alle beide. Und dann ist er, so erzählt sie das, sehr unverhofft auf sie zugekommen und hat ihr einen Schlag auf die Wange, also auf die linke Gesichtshälfte verpasst. Und der soll so eine starke Wucht gehabt haben, dass sie gleich gemerkt hat, oh, da ist was kaputt. Sie beschreibt, dass sie so einen Riss gehört hat. Also so für sie hätte sich das angehört, wie wenn dicke Pappe reißt. Und ihr war klar, da ist das Trommelfell ist kaputt. Und dann ist sie mit einer Freundin zum Arzt gefahren ins nahegelegene Krankenhaus. Dort haben die erstmal die Wunde versorgt und haben dann aber gleich, also sie hat geschildert, was passiert ist. Das steht auch im Arztbericht drin, dass sie wohl einen Schlag erhalten haben soll auf die linke Gesichtshälfte, dass dadurch, dass der Trommelfellriss wurde bestätigt. Also es war schon, wenn es ein Schlag war, ein heftigerer Schlag. Und die ganze Gesichtshälfte war geschwollen. Sie hatte auch eine Gehirnerschütterung. Sie musste sich auch mehrfach übergeben. Das steht alles im Arztbericht drin. Und auch, dass der Mann wohl mehrfach gewalttätig geworden sein soll. Und der Arzt hat immer wieder gesagt, sollen wir die Polizei rufen? Soll die jetzt hierher kommen? Sollen wir jetzt eine Anzeige aufnehmen? Also er hat ihr das wirklich gesagt. Und gehen Sie dann nicht zurück. Und das können Sie nicht machen. Aber, und das ist halt ganz häufig so, sie hatte ja die Kinder zu Hause. Die Kinder waren sind drei Kinder zwischen 8 und 13 Jahre alt. Die haben das alles mitgekriegt, die waren völlig verstört. Sie wollte die dann nicht so lange alleine lassen. Sie wollte, also weil in dem Moment, wo sie eine Anzeige erstattet, das hat sie auch gesagt, dann ist mir klar, dass das zu Ende ist. Dann ist diese Familie, wie auch immer sie existiert hat, aber die gibt's nicht mehr. Man muss das alles organisieren. Wo kommen die Kinder hin? Sie hat es dann später durchgezogen. Aber sie hat gesagt, das war so krass schwer und das ist bis heute noch ein großes Problem. Die Frauen müssen sich alleine eine Wohnung suchen. Die müssen irgendwie das mit dem Umgangs- und Sorgerecht klären. Die sind dann alleinerziehend. In den meisten Fällen zahlt der Mann auch erstmal keinen Unterhalt. Du musst dir einen Job suchen. Du musst diese ganze Gewalt erstmal verarbeiten. Das ist so eine krasse Belastung, die auf so einer Frau liegt nach so einer Trennung, weil ihr da meistens auch niemand hilft, maximal im Freundeskreis oder im Familienkreis. Wenn du da niemanden hast, stehst du komplett alleine da.
Plus die Angst, dass er kommt und sich rächt, weil diese Täter natürlich dann auch gerne mal dann von der neuen Wohnung auftauchen und drohen.
Das ist das eine. Es ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess, so eine Trennung. Und das überlegst du dir einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann gibt's ja auch immer wieder, auch das ist erwiesen aus der Forschung, diese Honeymoon-Phasen. Nach so einem heftigen Gewaltausbruch ist es häufig so, dann gibt's Blumen, dann, ach, ich werde mich ändern, das passiert nie wieder, denk doch an die Kinder. Häufig gibt's auch noch Hauskredite, die gemeinsam laufen. Also wo du denkst, oh, ich habe für den gebürgt, wenn ich jetzt mich trenne, dann sitze ich vor einem Berg Schulden. Diese ökonomische Abhängigkeit ist nicht zu unterschätzen. Also, und die Frauen wissen, in dem Moment, wo sie Anzeige erstatten, lösen sie diesen ganzen Prozess aus. Und zu wissen, ich begebe mich in einen krassen Prozess, plus das Ding wird wahrscheinlich sowieso eingestellt, das hindert sie daran, Anzeige zu erstatten.
Und das hat sie dann auch nicht gemacht.
Genau, sie hat in der Situation sowieso nicht, weil das muss man sich vorstellen, die Kinder sitzen zu Hause und sind ja also völlig geschockt von dem, was passiert ist. Und du willst ja erstmal deine Kinder beruhigen. Auch eine Anzeigeaufnahme dauert ja mindestens 2 Stunden. Du willst da nach Hause und auch danach. Da hat sie gesagt, hatte sie tatsächlich Todesangst, weil es immer schlimmer wurde. Also diese Gewalt ist einfach so eskaliert, dass sie gesagt hat, alles, was ich jetzt tue, um ihn zu reizen, und das wäre natürlich eine Anzeige, wäre eine maximale Form der Eskalation, bringt mich und meine Kinder in Lebensgefahr.
Hat der Mann sich denn zu diesen ganzen Vorwürfen geäußert, euch gegenüber auch?
Also wir haben Sandra ja ausführlich zu dieser ganzen Geschichte gehört. Sie hat ausführlich ihre Sicht dargestellt. Und wir hätten auch gerne die Sicht des Mannes dargestellt. Wir haben ihn angefragt, schriftlich. Und er hat darauf nicht geantwortet. Das heißt, wir können nur Sandras Sicht darstellen, wir können nur Sandras Erzählungen haben, wir können auch nicht nachprüfen, ob das wirklich stimmt, weil es war keiner dabei. Aber er hat über seine Anwältin, der Sandra, ein Schreiben zukommen lassen, dass sie sich nicht mehr öffentlich äußern soll. Sie soll nicht mehr sagen, er habe ihr körperliche Gewalt angetan. Das können wir so stehen lassen. Wir können es nicht überprüfen, aber natürlich haben wir einen Arztbericht und wir haben Sandras Erzählungen, die ich für glaubwürdig halte, aber natürlich ich nicht überprüfen kann. Und sie hat auch immer wieder betont, ihr ist es so wichtig, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie einfach möchte, dass sich was ändert. Sie hat sich so viele Jahre allein gelassen gefühlt und hatte niemanden, an den sie sich wenden kann. Und sie hat gesagt, wenn es mehr Vorbilder gibt, also so wie sie als Frau, die das aus so einer Gewaltbeziehung rausgeschafft hat, dann würden sich vielleicht auch mehr Frauen trauen, da rauszugehen. Und das war ihre Motivation.
Genau, sie hatte dann 3 Monate später gab es wieder einen Gewaltausbruch und da hatte sie dann den Mut, zur Polizei zu gehen.
Okay. Beziehungsweise sie wollte gar keine Anzeige erstatten, sie wollte Schutz. Sie hat gesagt, ja, ich bin angegriffen worden und ich will jetzt irgendwie wohin mit meinen Kindern und weiß nicht wohin oder wie soll man das machen. Und dann hat der Polizist gesagt, naja, Moment, die sind ja in dem Moment, ist, wenn die Polizei von einer Straftat erfährt, sind die verpflichtet, Selbstanzeige zu erstatten. Und so kam das in Gang. Und das möchte ich auch nochmal betonen, weil das auch häufig so ein Vorwurf ist, den Frauen dann bekommen. Die wollen sich rächen, die wollen, dass der irgendwie eine harte Strafe kriegt, so. Und das ist bei den meisten Frauen und auch bei Sandra war das nicht die Motivation. Die haben gesagt, ich möchte den anzeigen, A, um irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen und B, um irgendwie da rauszukommen. Und auch wäre es natürlich schön, wenn irgendeine Stelle sagt, dass er was gemacht hat. Also wenn mir irgendjemand mal glaubt, weil das zieht sich ja auch durch. Und da kann die vertrauliche Spurensicherung auch helfen. Beim Jugendamt, vor dem Familiengericht und überall stehst du dann da, wenn das Verfahren eingestellt ist. Dann steht der mutmaßliche Täter da, der als unschuldig gilt. Auch in Sandras Fall gilt natürlich der Mann als unschuldig. Es kann ihm nichts nachgewiesen werden. Sie nichts in der Hand hat. Sie kann beim Familiengericht nicht sagen, der Mann hat häusliche Gewalt nachgewiesenermaßen ausgeübt. Ich möchte nicht, dass er so viel Umgang hat. Sie kann beim Jugendamt nicht nachweisen, dass er häusliche Gewalt ausgeübt hat. Und es wird ihr dann einfach wenig geglaubt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Das heißt, wir haben jetzt Glaubwürdigkeit, wir haben die Spurensicherung für einen zukünftigen Prozess. Aber von dem Ganzen wusste sie jetzt nichts. Also sie wusste nichts von der anonymen Spurensicherung, dass es die Möglichkeit gibt.
In ihrem Bundesland hätte sie auch die Möglichkeit dazu nicht gehabt. Okay. In ihrem Bundesland ist es so, dass nur Spuren sexueller Gewalt gesichert werden, auch nur in wenigen Krankenhäusern. Wir reden hier von einem größeren Bundesland. Sie hätte weit fahren müssen. Ihr Mann, so sagt sie uns, hat den Tachostand ihres Autos kontrolliert. Das wäre auch eine Reizung gewesen, was Julia vorhin beschrieben hat. Das hätte sie also auch gar nicht erst gewagt. So. Und in dem Krankenhaus, wo sie war, wurde noch nicht mal mehr Spurensicherung durchgeführt. Also sie war da relativ, ja, sie hätte gar kein Angebot wahrnehmen können. Selbst hätte sie es gewusst.
Meint ihr, das wäre das bekannter? Also ihr habt vorhin schon mal gesagt, das ist insgesamt auch relativ unbekannt. Erstmal abgesehen davon, ob es das Angebot überhaupt gibt. Wäre das bekannter, würde das für viele Frauen das Leben einfacher machen, den Ausstieg aus der Beziehung auch einfacher machen?
Auf jeden Fall. Also ich weiß, ich hatte schon mal in einem anderen Podcast bei 11KM darüber gesprochen. Einfach nur, dass es diese Möglichkeit gibt. Und da kamen so viele Reaktionen drauf. Also, dass die Frauen dann schon angerufen oder geschrieben haben, wo gibt's das, wo kann ich mich hinwenden? Und wenn das breiter und bekannter wäre, denke ich schon, dass es Einfluss haben könnte, auch auf die Rechtsprechung. Aber sicher kann man das natürlich nicht sagen. Aber es ist schon mal gut, wenn Beweise da sind, dass man die sichern kann. Weil natürlich, wenn es keine Verurteilungen gibt, beziehungsweise Verfahren eingestellt werden und die Täter, mutmaßlichen Täter als unschuldig gelten, dann ist das ja auch wie so ein Freibrief. Also es ist so, naja, mir passiert ja eh nichts. Und die können sich relativ sicher fühlen. Das hat auch die Anwältin gesagt. Im häuslichen Umfeld sind die Verurteilungsraten so gering, dass sie da in keinster Weise irgendwas befürchten müssen. Und wenn, ich habe in meiner ganzen Recherche sehr wenige Verurteilungen erlebt und meistens sind die dann unter diesem Strafmaß, wo sie als vorbestraft gelten. Das heißt, die zahlen dann einen bestimmten Tagessatz und das war's. Aber sie haben keine Konsequenz. Zum Beispiel in vielen Fällen, die ich recherchiert habe, waren es Polizeibeamte, die mutmaßlichen Täter, die könnten ihren Beruf nicht mehr ausüben. Also diese Konsequenzen gibt es äußerst selten, gilt ja natürlich für alle Beamte, ja. Oder halt, dass sie tatsächlich in Haft müssen. Äußerst selten.
Amelie Behfeld und Julia Kruschwitz, ich danke euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film über die vertrauliche Spurensicherung finden Sie in der ARD-Mediathek in der Sendung exakt vom 5. Juni. In 2 Wochen hören Sie dann an dieser Stelle wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Dann geht es um Gewalt gegen Schiedsrichter. Die wird nämlich immer häufiger. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast kostenfrei in der ARD-Audiothek oder auf einer der anderen gängigen Plattformen. Zum Schluss habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für Sie.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht. Kaum eine Politikerin polarisiert wie sie.
Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik.
MDR aktuell zeichnet ihren Lebensweg nach.
Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden. Und das ist Trotz und Treue.
Kindheit, Aufstieg, neue Partei. Sarah Wagenknecht, der neue Podcast von MDR aktuell. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Machen Sie es bis dahin gut und bleiben Sie gesund.